Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Gott, was wir noch nicht wissen, das erkläre du uns. Was wir noch nicht können, das tu du für uns. Und was wir noch nicht sind, dazu mache du uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Sandra und Jörg, das sind zwei Menschen unserer Zeit. Sandra wartet, nein, eigentlich wartet sie nicht, sondern sie hofft. Sie hofft schon viele Jahre. Sie hofft darauf, dass ihre Ehe endlich wieder gut wird. Dass ihr Mann endlich aufhört mit den vielen Affären. Dass er sich um ihre beiden Kinder kümmert, die ihren Vater lieb haben und ihn brauchen. Sandra wartet darauf, dass sie endlich wieder Kraft für ihren Alltag bekommt. Sie hofft, dass die dunklen Nächte, in denen sie schlaflos von all den Sorgen überrollt wird, dass es für die endlich keinen Grund mehr gibt. Auch Jörg wartet und er hofft, dass der freie Fall in seinem Leben endlich aufhört. Eigentlich ist er sehr erfolgreich in seinem Beruf und steht kurz vor dem Ruhestand, aber als sein Sohn an Krebs erkrankte und innerhalb weniger Wochen gestorben ist, da hat es ihm den Boden unter den Füßen weggerissen und nicht nur ihm, seine Frau traf es noch schlimmer. Sie versank in einem Meer von Traurigkeit und sah keinen anderen Ausweg mehr, als sich das Leben zu nehmen. Und seither kommt sich Jörg genau so vor wie im freien Fall. Sandra und Jörg, die kennen sich nicht, dennoch verbindet sie das eine, dass sie Schweres erlebt haben und dass sie glauben und hoffen, dass sie an Gott festhalten, wie auch immer, dass sie hoffen, dass Gott in ihrem Leben wirkt, dass er hilft und heilt. Obwohl sie Schlimmes erlebt haben und leiden und auch nicht wissen, ob ihre Hoffnungen tatsächlich in Erfüllung gehen werden, halten sie an Gott fest, vertrauen Gott. Ja, und vielleicht kennen wir ja alle solche Zeiten oder Situationen, in denen vom Licht des Lebens wenig zu sehen ist und wir hin- und hergerissen sind zwischen den Sätzen Hoffen und Harren macht manchen zum Narren und Bete, bis sich was ändert. Und nicht wissen, ob es Sinn hat, weiter zu beten und zu hoffen oder ob man aufgeben sollte. Zeiten, in denen es schwer ist, ruhig einzuschlafen. Zeiten zum Beispiel wie die Zeit jetzt, in der sich nicht wenige bang fragen, wie geht es jetzt weiter mit der Pandemie? Werde ich gesund bleiben oder trifft es mich auch? Oder meine Familie, meine Freunde? Und wann endlich können wir wieder wie früher zusammen sein? Wie geht es weiter im Beruf? Wann wird es wieder normal sein, das Leben? Das sind lauter solche Fragen, die es schwer machen, entspannt und ruhig zu bleiben. Das Jahr geht zu Ende, was kommt danach, wir wissen es nicht. Sandra, Jörg, du und ich, was uns alle verbindet, ist genau dies. In schweren oder schwierigen Zeiten sind unsere Wünsche und unsere Hoffnungen ganz groß und intensiv, intensiver als sonst. Und wir fragen dann auch immer intensiver nach Gott. Und das wiederum verbindet nicht nur uns miteinander, sondern alle Menschen durch alle Zeiten hindurch. Hoffen, nach Gott fragen, das gab es schon immer. Fragen, wo bleibst du, Gott? Wann greifst du ein? Und wie lange müssen wir noch so kämpfen? Das sind uralte Fragen, existenzielle Fragen. Auch die junge christliche Gemeinde hat solche Fragen gestellt. Sie hat sie allerdings ein bisschen anders formuliert. In ihrer Sprache damals sagten die Christinnen und Christen so, sie fragten, Wann kommt der Tag des Herrn? Wann kommt der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn, das sollte die Zeit sein, in der Gott kommt und der Welt und all ihr Ende ein Ende bereitet, ihrem Elend ein Ende bereitet. Keine Schmerzen wird es dann mehr geben, keine Tränen, keine Angst, keine Klage. Der Tag des Herrn, wann endlich kommt der? Die einen waren überzeugt, dass Jesus wiederkommt in aller Herrlichkeit. Das steht unmittelbar bevor. Seht doch auf die Zeichen. Die anderen hoben die Schultern und sagten, ich weiß nicht so recht. Nun sind sogar einige von uns schon gestorben und haben es nicht mehr erlebt. Gottes Herrschaft auf Erden, ja, das ist unsere Hoffnung. Aber wie lange zieht es sich hin? Und Paulus versucht, auf diese Fragen eine Antwort zu geben. Und ich lese folgende Verse aus dem 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Da schreibt der Paulus also: Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, ihr lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum, macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. So schreibt der Paulus. Um nun zu verstehen, was dieser Text der Sandra und dem Jörg und uns allen heute sagen kann, lohnt es sich mal in die Denkweise der Menschen im ersten Jahrhundert nach Christus zu schauen. Auf all die Fragen wird eine eindeutige Antwort gegeben und die fällt ziemlich schwarz-weiß aus. Denn auch wenn das Leben der Frommen in einer grausamen, gottlosen Welt über alle Maßen schwer ist, so wird das ein Ende haben. Dann gibt es den großen Knall und Gott kommt. Der Tag des Herrn ist dann da und die Welt wird verwandelt. Gott richtet dann sein Reich auf und die grausamen Gottlosen werden ihre gerechte Strafe erhalten. Diejenigen aber, die sich zu Gott halten, sie werden Freude in unbegrenzter Fülle erleben. Die Leiden der Vergangenheit werden reichlich belohnt. Und die Menschen damals glaubten, dass das durch den, wie Luther das übersetzt, durch den Menschensohn geschieht. Für die Juden war das ganz klar der Messias. Und die Frage war nur, wann endlich kommt der Messias und wie werden wir ihn erkennen und werden ihn auch alle erkennen? Für die junge christliche Gemeinde, an die eben dieser Thessalonicher Brief geschrieben wurde, war klar, dass der Messias schon da gewesen war, dass sie jetzt nur noch auf sein Wiederkommen warten mussten, darauf, dass Jesus wiederkommt. Ja, und damit sind wir bei der Ausgangsfrage, auf die Paulus eingeht. Wann kommt der Tag des Herrn? Wann hat das Schlechte und Böse in dieser Welt endlich ein Ende? Und wenn wir uns jetzt an das Evangelium erinnern, dann hatten da die Pharisäer und die Jünger ja eine ganz ähnliche Frage gestellt. Wann kommt das Reich Gottes, hatten sie gefragt. Ja, und der Jesus, der hat wie so oft eine Antwort gegeben, die so gar nicht in das Denken der Fragenden passte. Er sagt, ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder dort. Nein, sagt Jesus, es ist jetzt schon da, mitten unter euch. Das heißt ja also, es ist schon da in unserem Leben, in unserem Alltag. Also dort, wo Menschen ihre Kraft, ihre Kräfte einsetzen für Gerechtigkeit und vor allem für die Liebe, so wie uns das Jesus vorgelebt hat. Überall, wo uns das gelingt, so sagt Jesus, fängt die gute Weltordnung Gottes, das Reich Gottes an, sichtbar zu werden. Ja, und vergessen wir nicht, wir beten immer wieder darum, vielleicht sogar täglich. Wir beten das Vaterunser und wir beten darin, und es ist die zentrale Bitte, dein Reich komme. Und wir sagen das ja nicht nur wie eine Floskel, sondern die wir gewohnt sind zu sagen, sondern wir sagen es ganz bewusst, dein Reich komme, Gott. Weil wir wissen, wie brüchig unsere eigenen Bemühungen sind, weil wir es Gott zutrauen, dass er wachsen lassen kann, dass er wachsen lassen wird, worum wir uns so sehr bemühen. Und ich finde es so schön, dass uns da Paulus heute auch noch so einen Hinweis gibt in seinem Brief. Was schreibt er? Wachen, nicht schlafen, nüchtern sein. Also es ist so, als würde der Paulus uns einen Stups geben, wenn er schreibt, ja, wisst ihr denn noch, könnt ihr euch erinnern, wie stark und zuversichtlich euer Glaube immer war? Wie tröstlich und warm die Gemeinschaft ist, die ihr untereinander verspürt. Und, sagt er, ihr seid Kinder des Lichts. Mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und was hier so militärisch klingt, ne, diese Rüstung, die wir sozusagen angelegt haben, das bezeichnet ja, finde ich, eher nicht das Außen, sondern vielmehr das Innen, also das in uns. Die innere Stärke. Tröstet einander, erbaut euch, sagt Paulus. Macht euch gegenseitig Mut mit eurem Glauben und mit eurer Liebe. Und je länger es dauert, tut das umso mehr. Tut das umso mehr, je länger es dauert. Und ich denke an Sandra und Jörg. Beide sagen, dass ihnen eins unwahrscheinlich gut tut, nämlich, dass es Menschen gibt, die sie begleiten, die ihnen zuhören, mit ihnen lachen und weinen. Menschen, die für sie beten, wenn der Glaube ins Stocken gerät. Und ich glaube, das kennen wir wahrscheinlich alle. Also ich habe dafür so ein Bild gefunden. Ich habe dann manchmal das Gefühl, das ist so wie ein Netz, das sich unsichtbar unter mir ausspannt. Ein Netz aus all den Menschen, die mir zur Seite stehen. Und ich bin Teil des Netzes für andere. Ja, und dieses Netz ist Zeichen der Herrschaft Gottes. Gottes Reich mitten unter uns. Gott macht es möglich. Sandra schöpft auch Kraft, wenn sie abends auf den Tag zurückblickt und darüber nachdenkt, wo sich Gott an diesem Tag gezeigt hat. Das sind dann meistens keine spektakulären Dinge, sondern eher die kleinen und die sanften. Und Jörg? Jörg beginnt sich mit den Geschichten der Bibel zu identifizieren. Auch Hiob hat furchtbar gelitten, so wie er. Hiob hat mit Gott gehadert und gerungen, so wie er auch gerade. Und so nimmt er jetzt, der Jörg, den Gott beim Wort, dass sich auch sein Leben zum Guten wenden kann, entgegen aller bisherigen Erfahrungen. Und die Frage ist jetzt heute an uns, und wie ist es mit uns, wie geht es uns damit? Welche Dinge, welche Erfahrungen können wir benennen, wenn wir das hören, Gottes Reich mitten unter uns im Miteinander, wenn wir einander zur Seite stehen, füreinander beten? Wenn wir unsere Herzen immer wieder neu füreinander öffnen. Wacht, sagt Paulus, halte die Augen und die Ohren und das Herz offen für alles, worin Gottes Reich sichtbar und erlebbar ist. Der große Knall wird wahrscheinlich selten sein, eher kommt es leise und liebevoll zu euch. Und dann noch ein letzter Gedanke. Wenn ich die Worte des Paulus so höre, dann denke ich, der Paulus, der hat ja auch ganz schön gekämpft. Er hat gesucht und gerungen um Antworten auf die Fragen nach dem Wie und nach dem Wie lange. Und in seinen Briefen ist er da manchmal so ganz verschieden. Sagt was und nimmt es dann wieder zurück, widerspricht sich selbst oder ist ganz schwer zu verstehen. Aber in einer Hinsicht, da ist der Paulus immer ganz klar. Da gibt es bei ihm keine Veränderung. Ganz egal, was geschieht, sagt Paulus, unser Leben, unsere Zukunft liegt in Gottes Hand. Mit Christus sind wir vom Bösen gerettet. Mit ihm sind wir dem Tod weggenommen. Mit Christus werden wir leben. Ja, und vielleicht ist das Geheimnis, dass Paulus vom Ende her denkt. Er denkt alles vom Ende her. Und am Ende, da wird alles gut. Die Sorgen und Ängste der Zeit jetzt werden vergessen sein. Alle Fragen, an denen wir uns jetzt so abarbeiten oder uns sogar quälen, die werden beantwortet sein. Also die Dinge und alles vom Ende her sehen. Ich glaube, die Christinnen und Christen zur Pauluszeit konnten gar nicht anders als vom Ende her denken. Jesus war tot, doch am Ende begegnete ihnen der Auferstandene. Das Leben hatte über den Tod besiegt, und zwar endgültig und ewig. Die Zeiten sind hart, doch am Ende steht Gott und seine Macht ist größer als alles, was uns heute trifft. Und ich finde, das ist so ein großer Gedanke, das ist ein großer Glaube. Vielleicht ist unser Leben manchmal zu klein für eine derartige Größe und Weite. Wir brauchen dann vielleicht die kleinen Dinge und die kleinen Schritte. Doch hin und wieder mal so weit und so groß denken, das kann die aufgescheuchte Seele unendlich beruhigen und stärken und ermutigen. Das war damals so und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir stehen jetzt am Ende des Kirchenjahres. Wir schauen zurück auf die letzten Monate, die für viele von uns sehr schwierig gewesen sind. Wie lange wird es noch dauern? Wir wissen es nicht. Doch am Ende ist es Gott, der für uns da ist, der für uns sorgen wird, der uns Trost gibt und Frieden. Und das ist der Panzer unseres Glaubens und der Liebe. Das ist der Helm der Hoffnung auf das Heil. Amen.